Jesus nahm seine Jünger mit auf ein Abenteuer. Aber wie ihr seht, ist das nicht der See Genezareth. Hat ein verräterisches Ding dort unten. Ist ein Bild von meiner Segelwoche. Letzte Woche durfte ich mit meinem Bruder unterwegs sein, rund um Mallorca. Aber er nahm sie mit auf ein Abenteuer und das hatte auch sehr viel mit Wasser zu tun. Und wir werden in diese Geschichte hineingehen. Jesus berief seine Jünger zu einer unmöglichen Aufgabe. Er sagte ihnen, ich mache euch zu Menschenfischer. Jetzt müsst ihr mal den Jobbeschrieb euch vorstellen. Menschenfischer. Was ist denn das um alles in der Welt? Und Jesus manövrierte die Apostel dann auch immer wieder in solche wirklich unmöglichen Situationen hinein. Wir bewegen uns in der Geschichte in Markus 6, wenn du das nachschlagen willst. Und die Szene ist so, die Jünger, das waren die 12 vielleicht auch mehr, kamen gerade von ihrem ersten Missionseinsatz zurück, waren so richtig begeistert und wollten erzählen und mit Jesus darüber sprechen. Aber sie konnten gar nicht richtig austauschen, denn überall kamen die Menschen zusammen, strömten zusammen und bestürmten diesen Jesus, den sie wieder entdeckt hatten. Und wir steigen da ein in Vers 31. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht euch ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot, da sind wir auf dem Wasser, in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren. Und viele erfuhren davon und sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Die haben gecheckt, die fahren da durch, oder? Nichts wie los. Und sie sehen vom Boot aus irgendwie die Menschenmassen, oder? Die da diesen Weg oder die Straße entlang rennen und immer schauen, wo sind sie? Könnt ihr euch vorstellen, wie hoch der Stresspegel bei denen war im Boot? Keine Zeit zum Erzählen, überall Menschen, die Jesus auch wollten. Sie fahren schließlich ans Ufer. Und ich kann mir vorstellen, dass da Petrus schon vorne auf dem Bug stand, oder als Bugfigur, und von weitem weg, weg, da Platz da und so, oder? Aber irgendwie hat das nicht wirklich funktioniert. Wir haben ja gelernt, sich unterbrechen lassen war das Programm bei Jesus. Und das geschah wieder, als er rausstieg, Vers 34, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Mitleid. Wir haben von Christian letzthin gehört, was dieser Begriff sagt. Es ging Jesus an die Nieren. Das ist der Begriff Mitleid haben. Er sah die Menschen und er ließ sich berühren, es ging ihm wirklich an die Nieren. Wir hatten, meine Frau und ich, gestern Abend so eine Situation, wir waren auch im Ausgang, wir haben Hochzeitstag nachgefeiert. Genau. Und wir haben eine Person gesehen und die hat uns wirklich berührt. Manche Dinge gehen uns unter die Haut, wenn wir die Leute sehen und denken, was passiert da eigentlich? Und was könnten wir geben? Er sah mit den Augen des Vaters und er sah sie wie verlorene Schafe. Und er lehrte sie lange. Sagen wir mal wahrscheinlich 3-4 Stunden, einen halben Tag. Und wie geht es da den Jüngern? Die sitzen wie auf Nadeln, oder? Er hat doch gesagt, Wir gehen an einem einsamen Ort und jetzt, wer sind wir wieder? Wir haben wieder nichts zu sagen und keinen Platz und er kümmert sich wieder um alle, nur nicht um uns. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie so zu und her geht und sie dachten, wann gehen die endlich? Aber Jesus lehrt und lehrt und lehrt lange. Und dann senkt sich die Sonne so am Horizont langsam und irgendeinem reißt der Geduldsfaden und sie diskutieren da daneben, was sie jetzt machen sollen mit der Situation. Irgendjemand muss ja irgendwas unternehmen. Es wird schon langsam dunkel, eine riesen Menschenmenge da im Nichts draußen. Und die hatten ja übrigens keine Straßenlampen und keine Handys und dergleichen dabei, oder? Wenn es dann dort dunkel wird, dann wird es dunkel. Und dann ist es nachher dunkel, oder? Außer der Mond scheint gerade und sonst ist es dunkel. Und sie diskutieren, merkt denn der gar nichts? Und sie beschließen, Jesus zu unterbrechen. Und gehen zu ihm und sagen, Chef, weißt du auch, wie spät es ist? Wir sind hier in der Pampas, oder? Etwas weiter weg als Trotikon, da behaupten die einige, das sei die Pampas, oder? Aber es ist etwas weiter weg, ohne Infrastruktur, jeder irgendwelcher Art. Und sie sagen, schick die Leute weg, dass sie wenigstens in den umliegenden Höfen oder Dörfern etwas Essen besorgen können. Und dann kommt dieser lapidare Satz von Jesus, der dem Fass doch tatsächlich den Boden raushaut. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Was soll denn das? Gebt ihr ihnen zu essen? Kannst du dir die langen Gesichter vorstellen? Jesus kehrt wirklich wieder den Spieß um, oder? Die Leute sind ihm nachgelaufen. Er kümmert sich um sie. Er hält sie so lange auf. Und jetzt sagt er plötzlich, und ihr seid die Gastgeber. Sorgt dafür. Einfache Geschichte, oder? Und vielleicht denkt irgendeiner der Jünger irgendwie, wir müssen ihm etwas Wasser geben. Vielleicht hat er zu lange nichts getrunken oder irgendetwas ist passiert. Und dann schaltet das Hirn dann wieder ein und einer fragt, sollen wir für 200 Denare Brot kaufen? Wisst ihr, wie viel Geld 200 Denare war? Ein Denar war ein Tageslohn. Offensichtlich ging es der Teamkasse gerade recht gut. Wenn wir das umrechnen, sind das heute etwa 30.000 Franken. Jetzt stell dir mal vor, einer sagt, abends um 5 geht für 30.000 Franken Brot kaufen. Geht ja auch nicht, oder? Die Aufgabe war einfach viel zu groß. Logisch. Hoffnungslose Überforderung. Und ist es nicht so, dass wir uns genau so fühlen oft, wenn es darum geht, diese gute Nachricht von Jesus in die Welt hinauszutragen, Menschen zu bringen? Unsere Region hat knapp 200.000 Einwohner. Vielleicht knapp 3% sind irgendwie Christen. Und wenn wir mal eine Dunkelziffer von 10% nehmen, die eine Beziehung zu Gott haben, das heißt immer noch, dass 180.000 keine haben. Gebt ihr ihnen zu essen? Meint er das wirklich ernst? Die Aufgabe ist hoffnungslos, oder? Völlige Überforderung. Und die menschliche Logik hat keine Chance mehr, das Problem zu lösen. Und das versteht Jesus sogar in dieser Situation, oder? Und jetzt wird es noch besser. Jetzt fragt er sie, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach, Das waren ja jetzt nicht 100 Leute, oder? Wenn wir das hochrechnen, am Schluss 5.000 mal vielleicht 3, vorsichtigerweise, waren es 15.000. Geht und schaut nach, wie viel Brote ihr da habt. Und sie mobilisieren da alle, schwärmen aus. Das dauert dann doch ein Weilchen, bis sie wieder zurückkommen. Und ich denke, Petrus organisiert das, oder? Alle Brote mir abliefern, alles zu mir, alles zu mir. Und dann ist der Petrus da und hat die Brote, oder? Die da zurückgekommen sind. Und dann zählen sie. Ihr seid alle die Jünger, ihr wart ausgeschwärmt, habt zusammengetragen, bitte mitzählen.
5.
Leer. Nichts mehr. 5 Brote, ob die jetzt etwas kleiner oder größer sind. 5 Brote. Thomas stottert nach, ich habe noch 2 Fische gefunden. Bringt noch die Fische, oder? Ich habe keine echten mitgebracht, dachte mir. Ist vielleicht besser, ich nehme die. Noch 2 Fische! That's it. Super, oder? 15.000 Leute, 5 Brote und 2 Fische. Jesus sagt, guter Job, super Sache, gut gemacht. Lass die Leute in Gruppen zu 50 und 100 setzen und dann beginnen wir. Gut, oder? Machen wir 50, 100 Gruppen, wir zählen durch. Und Jesus macht da, gebt etwas Gas, wir haben da keine Zeit und so, es wird dunkel. Und sie kommen, erledigt, guter Job, sagt Jesus. Und ich glaube, da auf dem Platz war es inzwischen mucksmäuschenstill. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Außer vielleicht ein paar Kleinkinder oder Babys. Aber sonst glaube ich, es war mucksmäuschenstill. Was passiert jetzt? Tja, und Jesus sagt, gibt den ersten 5 ein Stück in die Hand und sagt, okay, geht und verteilt. Und sie gehen und beginnen zu verteilen. Und beginnen und verteilen und verteilen und verteilen und verteilen. Und glaub mir, das waren nicht nur die 12 Apostel. Wahrscheinlich waren es immer mehr. Vielleicht haben sie es in die 50er-Gruppe gegeben. Und die haben verteilt und gebrochen und verteilt und gebrochen und verteilt und verteilt. Und alle hatten zu essen. Und am Schluss sagt Jesus, und jetzt bitte kein Food Waste, sammelt die Brocken ein. Und sie sammeln 12 Körbe voll Restenbrocken zusammen. Für jeden der Apostel einen. Und dann kommt eben wieder dieser kleine lapidare Satz, es waren 5.000 Männer, die vom Brot gegessen hatten. Also vielleicht 15.000 oder mehr. Und das ist doch so beschämend, oder nicht? Vielleicht warst du eine Person, die gerade so ein Brot beigesteuert hat und zu Jesus das Picknick abgegeben hat. Und alle haben davon gegessen. Und du fragst dich, und wir fragen uns, was habe ich schon zu geben? Wir backen doch so kleine Brötchen. Wir backen doch nur so kleine Brötchen. Oder so kleine Fische. Und was sagt Jesus dir auf die Frage, wenn du ihn fragst, was habe ich denn schon zu geben? Was sagt er dir jetzt gerade? Wenn du fragst, Jesus, was habe ich denn zu geben? Ich hatte diese Frage letzthin in einem Coaching. Auch eine Person hat gefragt, ja, was habe ich denn zu geben? Ist schon etwa 40 Jahre Christ oder so. Was habe ich denn zu geben? Und wir haben begonnen aufzuzählen, was er zu geben hat. Du hast deine ganze Schuld, bist du losgeworden. Du hast ein neues Leben erhalten. Du hast Jesus, die Freude auf die Ewigkeit. Du hast Leben von Gott. Wir haben das alles aufgelistet, was da zusammenkommt. Römer 8, 28, den Reini erwähnt hat, ich bin mir der Liebe des Vaters im Himmel sicher. Ich muss nicht kämpfen darum. Was haben wir denn zu geben? Ich habe die Liebe Gottes in mir geschenkt. Ich habe Lösungen weit über den Verstand, über die Logik. Lösungen, die Gott schenkt. Kreativität, die er schenkt. Wir haben einen solchen Reichtum. Und ich glaube, eine dieser Rückschlüsse aus dieser Geschichte hier ist doch, dass wir Jesus das anvertrauen, was wir ins Leben bekommen haben und sagen, Jesus, ich gebe dir das, und wenn es nur so ein kleines Brötchen ist, wenn es nur mein einfaches Leben ist, wenn es nur meine einfachen Fähigkeiten, Talente sind, ich gebe sie dir, dass du sie vermehrst. Und schaut, genau das kann eine gewaltige Kraft entwickeln, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Paulus lehrt, gebt euren ganzen Leib, stellt euch als ganzer Mensch Gott zur Verfügung, meine Kraft, meine Zeit, meine Talente. Und das mit den Talenten, ich habe, glaube ich, vor einem Jahr darüber gesprochen, in Matthäus 25, der Mann, der auf Reisen ging, ein reicher Mann, und seinen Dienern dieses Geld anvertraute und sagte, macht damit Geschäfte. Jesus sagt, setz das ein, was ich dir gegeben habe. Mach Geschäft damit. Investiere deine Talente. Investiere das, was du von Gott bekommen hast. Und Jesus sagt dann uns, ich glaube wirklich an dich, auch wenn du das Gefühl hast, ich habe nur so ein kleines Brötchen, dann lass es brechen, gib es mir und verschenke es weiter und schau, was ich mache daraus. Das ist ein göttliches Prinzip. Wenn wir das vergeben und investieren, was Jesus, was Gott uns geschenkt hat, dann vermehrt er das. Und wenn du mehr Wunder sehen willst in deinem Leben, dann setze ein, was Gott dir anvertraut hat. Dann investiere das und gib es weiter, auch wenn du denkst, das ist eine viel zu große Schuhnummer für mich. Und was daraus entstehen kann, dokumentiert die Geschichte von Petrus und Johannes, anfangs in der Apostelgeschichte. Die beiden gehen, wie an vielen Tagen, am Morgen die Stufen hoch zum Tempel in Jerusalem, um dort anzubeten. Und das ist ein Ritual, das machen sie jeden Tag. Jeden Tag, weil es Zeit ist fürs Gebet. Gehen Sie zum Tempel. Und dort am Tor sitzt, wie wahrscheinlich auch jeden Tag, ein von Geburt an gelähmter Mann. Der wird von seinen Freunden oder seiner Familie hingetragen und dorthin gesetzt, jeden Tag, dass er sich so seine Almosen verdient, um zu überleben, irgendwie. Und als er nun Petrus und Johannes kommen sieht, bittet er auch sie um ein Almosen wie jeden Tag. Und in diesem Moment kommt ein Impuls vom Heiligen Geist über Petrus. Und das ist ja so das, was wir auch einüben. Wir wollen auf den Heiligen Geist hören, wir wollen aufmerksam sein auf das, was er uns sagt. Und ich habe das letzte Woche wieder richtig gut geübt. Wir waren da 10 Leute, ich habe die meisten nicht gekannt. Und immer wieder die Frage, Heiliger Geist, was willst du, was hast du zu geben? Wo möchtest du ein Gespräch eröffnen? Wo gibt es etwas, das ich einhaken kann? Und in diesem Moment kommt dieser Impuls des Heiligen Geistes über Petrus und Petrus spricht den Mann an und fragt ihn, schau mich an, schau uns an. Und er tut das, weil er erwartet, dass er jetzt Geld bekommt. Und Jesus spricht diesen berühmten, kraftvollen Satz aus, Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, des Nazareners, steh auf und geh. Was ich habe, gebe ich dir. Und ich war die letzte Woche auch wieder in einer solchen Situation, wo es eine ganz blöde Situation gab, die beinahe zu einem Unfall geführt hätte. Und was habe ich zu geben? Ja, ich kann beten. Und ich kann intervenieren im Gebet, im Himmel. Und schau gut zu, was passiert. Ich brauche einen Schauspieler oder eine Schauspielerin schnell. Einen Moment. Wer kommt schnell? Kommst du schnell, David? Gut. Da sitzt dieser Gelähmte am Boden. Und Petrus sagt, schau mich an. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und der sitzt immer noch gleich gelähmt da, oder? Und er geht und fasst ihn an der Hand. Ja, irgendwie, ja, da, vielleicht konnte er die Hände bewegen, er war wahrscheinlich von unten gelähmt. Und er ist immer noch gelähmt, oder? Und in dem Moment, als er ihn aufrichtet, steht in der Bibel, kommt Kraft in seine Füße und Gelenke. In dem Moment. Und er springt davon. Halleluja. Was ist der Punkt? Er ist immer noch gelähmt, als Petrus zu ihm kommt. Das Wunder geschieht in dem Moment, als er ihn an der Hand fasst und zu ziehen beginnt, im Glauben. Wann ist dieses Wunder geschehen hier? In dem Moment, als sie das Brot gebrochen haben. In dem Moment geschieht das Wunder. Das geschieht nicht vorher. Sind nicht plötzlich 4 Brötchen da? Sie brachen es und gaben es weiter. Sie brachen es und gaben es weiter. Und ehe sich's versah, hatten sie wieder gleich viel in der Hand. Sie brachen es und gaben es weiter. Das Wunder geschieht im Moment, wo wir es wagen. Im Moment, wo wir es wagen, uns auszustrecken, dann beginnt's, dann geschieht es. Und das ist das Geheimnis, das uns immer wieder so herausfordert, oder? Wir würden gerne sagen, Jesus, mach jetzt bitte das Wunder und dann steht die Person auf und Halleluja. Aber meist ist es anders. Meist geschieht etwas, wenn wir konkret jemandem die Hände auflegen und sagen, im Namen Jesus, jetzt. Bildlich gesagt wieder in dem Moment, wenn wir im Glauben anziehen. Dann geschieht es. Also wir haben nicht auf Vorrat irgendetwas zu geben. Es ist der Moment, wo du etwas aussprichst. Es ist der Moment, wo du sagst, jetzt packe ich die Gelegenheit. Jetzt gehe ich rein. Es ist der Moment, in dem Gott handelt mit uns. Wo er das Brot vermehrt. Dann geben wir es wie in seine Hand. Dann geschieht etwas vom Himmel. Und die Herausforderung von Jesus, die ich uns einfach mitgebe, ich bin selber in der Schule, jeden Tag, und ich gebe sie dir wieder mit. Was ich habe, damit diene ich dir. Mit dem, was ich von dir bekommen habe, mit den Talenten, mit der Zeit, mit den Fähigkeiten, mit den Beziehungen, mit den Umständen, in denen ich stehe, mit dem, was du mir als Reichtum ins Leben gegeben hast, mit dem, was du mir geschenkt hast, weil ich dich kenne, mit dem Reichtum des Evangeliums, der Freude an Gott. Mit allem, was ich geschenkt bekomme und bekommen habe. Damit diene ich dir, Herr. Lasst uns aufstehen für einen Moment in der Gegenwart Gottes. Und ich bete, dass der Heilige Geist zu dir spricht, zu mir spricht. Und dass er dir nochmals jetzt einen Aspekt, einen Gedanken ganz klar in den Fokus stellt. Und bitten dich, Heiliger Geist, komm und diene uns. Dass wir verstehen, was so ein Brötchen oder so ein Fisch ist, den wir dir anvertrauen können, den wir in deine Hände legen und sagen, Herr, vermehre es du. Ich bin bereit. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, gerade um klare Gedanken, wo es um unsere Beziehungen geht, um Menschen, die uns lieb sind, die uns wertvoll sind. Um Menschen, die in Not sind, die du aber vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du in uns Kreativität wächst. Und ich sehe von mir, wie Jesus oder der Heilige Geist so etwas, was du als unbedeutend anschaust, dir in den Blick, ins Blickfeld gibt. Und er sagt dir, genau das meine ich. Genau das will ich. Genau damit will ich arbeiten. Vielleicht mit deiner Fähigkeit, weil du gerne gibst, weil du gerne schenkst oder was es immer ist. Und ich bete, Jesus, dass in uns Dinge wachsen und du unseren Mut stärkst, unseren Glauben stärkst, das einzusetzen, was wir haben. Und ich bete auch um Erfahrungen, die uns noch mehr Mut geben. Öffne unsere Augen, Herr, berühre unsere Herzen. dass wir das wirklich einsetzen können, was uns geschenkt ist, dass wir freigesetzt sind dafür. Ich danke dir, Herr. Danke, Jesus.